ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Die militärische Entwicklung im Ukraine-Krieg diskutieren wir in diesem Podcast, ebenso Hintergründe und militärpolitische Aspekte, auch Dinge, die vielleicht eher mittelbar mit diesem Krieg zu tun haben. Und wir besprechen all das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Deisinger.
Frisch zurück aus Warschau. Herr Bühler hat dort in den vergangenen 3 Wochen sozusagen die Abschlussübung des dortigen Generalstabslehrgangs unterstützt. Vielleicht können wir heute, nun da dieser Lehrgang zu Ende ist, mal ein paar Sätze mehr dazu verlieren. Herr Bühler, später dann im Podcast jetzt vielleicht nur so viel. Die Länder, die diesen Lehrgang tragen, das sind ja, ich glaube, alles Ostseeanrainer. Ich nehme an, dass zumindest in den Gesprächen nebenher, also sofern dafür Zeit war, die Ambitionen, die Russland möglicherweise hat, da in der Ostsee Grenzen neu zu definieren, eine Rolle gespielt hat?
Ja, das hat am Rande eine Rolle gespielt. Ich sage deshalb am Rande, weil es kein großer Aufreger war. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, warum. Zweitens, weil natürlich die aktuellen Ereignisse um den Krieg Russlands gegen die Ukraine immer eine Rolle spielen, zumal auch angehende ukrainische Generalstabsoffiziere an dieser Übung teilgenommen haben.
Also haben wir eine Sache, die unter Fachleuten kein großer Aufreger war, in der Medienlandschaft, unter Politikern allerdings schon. Damit hätten wir schon einen Schwerpunkt der heutigen Ausgabe angerissen. Also möglicherweise will Russland Grenzen vor seinen Ostseeküsten neu definieren. Ich sage möglicherweise, weil es ja dazu einen Gesetzentwurf des russischen Verteidigungsministeriums gab, veröffentlicht im Internet in einer Gesetzesdatenbank, ist dann später aber wieder von den Seiten verschwunden und nun kann man rätseln, was es damit auf sich hat. Wir schauen natürlich auch wieder auf die aktuelle Lage, auf ein paar aktuelle Meldungen und wir beantworten immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wir zeichnen auf am Dienstag, 28. Mai 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Die aktuelle Lage. Vielleicht, Herr Bühler, auch heute zunächst mal ein paar Sätze als grobe Gesamteinschätzung. Danach gehen wir auf einige Dinge näher ein.
Ja, also es gibt nach wie vor heftige Angriffe der Russen an der Frontlinie, den ganzen Mai über mit überdurchschnittlicher Intensität. Wenn man die Anzahl der Angriffe der Russen, die in dem täglichen Bericht des Generalstabs aus Kiew als Grundlage nimmt. Das drückt sich aber nicht überall in messbaren Geländegewinnen aus, ganz im Gegenteil. Im Norden, in der Region Kharkiv, ist der russische Vormarsch schon seit einigen Tagen jetzt zum Stehen gekommen. Auf der Linie nach Süden, also zwischen Kupiansk, Svatove, Kremina, wie auch im Schwerpunkt bei Avdiivka und Bachmut, gibt es einige bestätigte russische Vorstöße. Im Süden ebenfalls bei Robotynje. Am linken Ufer des Dnieper, also da, wo ich mal sage, Brückenköpfe, da ist die Lage unverändert, auch wenn die Russen hier schon mehrfach gemeldet haben, dass dieses kleine Dorf Krynki nun befreit worden wäre. Dem ist aber nicht so.
Okay, dann schauen wir ein bisschen genauer hin. Zunächst mal in die Region Kharkiv, zunächst in die Stadt selbst und auf den Angriff der Russen dort auf einen Baumarkt. In dem hatten sich ja wohl zum Zeitpunkt des Angriffs etwa 200 Menschen aufgehalten. Es sind viele Zivilisten ums Leben gekommen und explodiert sind dort wohl russische Gleitbomben.
Ja, das war am vergangenen Samstag. Der Baumarkt, manche sagen auch Einkaufszentrum, wahrscheinlich ist es beides, ist insgesamt von 2 schweren Gleitbomben getroffen worden, die aus Flugzeugen über dem russischen Belgorod ausgeklinkt wurden und mit kurzem Abstand dann in dieses Einkaufszentrum, in diesen Baumarkt einschlugen. Nach den neuesten Meldungen von heute sind mindestens 18 Menschen getötet worden und mindestens 48 verletzt. Es gibt aber noch Vermisste, das heißt, die Zahl der Opfer kann noch ansteigen. Die Russen sagen, sie hätten ein Lagerhaus mit Munition getroffen. Die Bilder, die wir aber gesehen haben, sprechen eine andere Sprache. Vor allem war ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen bei den Rettungsarbeiten vor Ort. Das ist ein Mitarbeiter, der Kriegsverbrechen untersucht. Und er konnte unabhängig bestätigen, dass es sich hierbei eindeutig um ein ziviles Ziel handelte.
Nun könnte man sich ja fragen, inwieweit das ein gezielter Angriff war oder ob das Ganze, ob der behelfsmäßigen Konstruktion der russischen Gleitbomben eine Art Versehen war, aber naja, im Grunde erübrigt sich diese Diskussion doch, ne? Denn über allem steht ja die Frage, was haben die Russen dort überhaupt anzugreifen, sodass es am Ende doch letztlich egal ist, also ob sie den Baumarkt, das Einkaufszentrum bewusst anvisiert haben oder ob man den Einschlag dort zumindest billigend in Kauf genommen hat.
Also ich glaube schon, dass man von einem gezielten Angriff sprechen muss im Rahmen der Terrorangriffe, die wir schon seit Wochen auf zivile Ziele, Wohnsiedlungen, das Stadtzentrum von Kharkiv und auch Gewerbegebiete sehen, mit Gleitbomben, wie in diesem Fall, aber auch mit Kurzstreckenraketen. Häufig bei Tag, damit möglichst viele Menschen unterwegs sind. Erst am vergangenen Donnerstag wurde bei einem Angriff auf eine Druckerei in der Region Kharkiv mindestens 7 Menschen getötet, ebenfalls ein eindeutig ziviles Ziel. Also man hat das Gefühl, also wenn wir schon die Millionenstadt Kharkiv nicht erobern können, dann zerbomben wir sie wenigstens und destabilisieren das Land mit einer neuen Flüchtlingswelle. So kann man fast den Gedanken unterstellen.
Ich glaube auch heute Morgen oder beziehungsweise in den letzten Stunden gab es ja auch wieder Angriffe auf Wohngebiete in Kharkiv. Wegen solcher Vorfälle kocht ja nun die Diskussion wieder höher, ob der Ukraine erlaubt werden solle, mit westlichen Waffen auch Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Inwieweit ist die Diskussion für so ein Ereignis überhaupt aber von Belang? Also es sind ja noch keine F-16 in der Ukraine im Einsatz, mit denen man möglicherweise die Flugzeuge bekämpfen könnte, die diese Bomben ausklinken. Haben wir ja vergangene Woche schon drüber gesprochen.
Nein, F-16 sind tatsächlich noch nicht da, aber die Flugzeuge könnten natürlich auch mit Patriots bekämpft werden. Da die Flugzeuge aber ihre tödliche Last über Russland ausklinken, können sie wegen dieser Auflagen der Amerikaner, unter anderem auch der Deutschen, nicht mit Patriots bekämpft werden. Es gibt darüber hinaus viele Ziele im Raum Belgorod, von denen eine unmittelbare Bedrohung ausgeht, also Flugplätze, Drohnenstartplätze, Stellungen von Kurzstreckenraketen, die auch legitime Ziele darstellen, deren Ausschaltung die unmittelbare Bedrohung wegnehmen würde.
Andererseits könnte man diese Flugzeuge auch bekämpfen, also bevor sie überhaupt in der Luft sind. Verfügt denn die Ukraine über westliche Waffen, um mal bei dieser Diskussion noch kurz zu bleiben, mit denen sie die Stützpunkte dieser Maschinen tatsächlich erreichen könnte?
Ja, mit TACAMS-Raketen der Amerikaner zum Beispiel mit einer Reichweite von knapp 300 Kilometern. Es gibt eben aber, wie gerade schon gesagt, es gibt auch andere Ziele, die eine unmittelbare Bedrohung darstellen. Die können durch HIMARS oder vergleichbare Raketenartillerie aus Deutschland, aus USA und aus anderen Staaten erreicht werden.
Dann haben Sie beim letzten Mal gesagt, Herr Bühler, dass wohl auch die Amerikaner eher dahin tendieren, derlei Angriffe auf russisches Gebiet auch nicht zu erlauben, also zumindest nicht mit amerikanischen Waffen. Mittlerweile ist doch aber, zumindest scheint so viel Druck in dieser Debatte und es gibt auch Erklärungen von NATO-Staaten, dass sie dies selbstverständlich erlauben. Schweden zum Beispiel, da scheint es doch zumindest fraglich, ob man dieses Verbot wirklich wird aufrechterhalten können. Was meinen Sie?
Also Schweden hat das gesagt, ja, sie haben es aber gleichzeitig verbunden mit der Einhaltung des Völkerrechts. Das muss man dazu sagen. Es ist also nicht bedingungslos, sondern ist schon eine Bedingung dabei, die aber bei allen Waffen und bei allen militärischen Tätigkeiten der Ukraine eine Rolle spielt, ob das jetzt aufgeschrieben ist oder nicht. Aber das erwarten die Unterstützerstaaten zu Recht und da hält sich auch die Ukraine daran. Die Auflage, die wir jetzt da besprechen, die war im ersten Jahr seit Beginn der Lieferung von weitreichenden Waffen verständlich. Sie hat sich in der Praxis allerdings kaum gestellt, weil die Russen aus besetzten Gebieten in der Ukraine angegriffen haben. Nun hat sich durch den Angriff über die russisch-ukrainische Grenze bei Belgorod die Lage weiterentwickelt. Und es wäre wirklich unmenschlich und geradezu zynisch, den Ukrainern zu verbieten, eine Raketenstellung, die 20 Kilometer hinter der Grenze in Russland liegt, zu bekämpfen. eine Stellung, die bekannt ist und von der Tag für Tag tödliche Gewalt ausgeht. Ich nehme das mal als Beispiel. Ich glaube, dass die Auflage mindestens weiterentwickelt werden muss, wenn sie schon nicht ganz aufgegeben werden kann, aus politischen Gründen, was völkerrechtlich natürlich völlig legitim wäre. Also mein Vorschlag ist tatsächlich, dass man sagt, der Einsatz von westlichen Waffen sollte gegen militärische Ziele in Russland dann erlaubt werden, wenn von ihnen eine unmittelbare Gefahr für die Ukraine ausgeht. Und damit wäre ausgeschlossen beispielsweise, dass mit Attackams oder anderen weitreichenden Waffen irgendwelche Ziele dann tiefer in Russland angegriffen werden, die mit der unmittelbaren Bedrohung nichts zu tun haben. Ich sag mal, die Öleinrichtungen beispielsweise, die die Ukraine ja immer wieder ins Visier nehmen.
Ich komme dann später nochmal darauf zurück mit dem anderen Aspekt, zurück auf diese Diskussion. Bleiben wir mal noch bei der aktuellen Lage. Es gab auch Meldungen, was das Gebiet Kharkiv betrifft, dass die Russen dort, also auf ihrer Seite, neue Truppen zusammenziehen würden. Was hat es damit auf sich?
Also wir haben das beim letzten Mal ja ganz kurz besprochen. Das gibt es schon seit einigen Tagen, das Gerücht, das auch von ukrainischer Seite öffentlich diskutiert wird, dass die Russen auch aus der Region Sumy heraus, das ist die Nachbarregion, ein Stück weit Richtung Nordwesten, dass sie auch aus dieser Nachbarregion zu Belgorod über die Grenze angreifen werden. Da gibt es einige Indizien dafür. Ob das aber tatsächlich stattfindet, das wage ich nicht vorherzusagen. Ich halte es für fraglich auch, weil das, was man mit diesem Angriff erreichen will, die Bindung der Ukrainer dort an der Grenze, die Überdehnung der Frontlinie für die Ukraine, das trifft natürlich ebenso für die Russen irgendwann zu, dass sie ihre eigenen Kräfte auch überdehnen, indem sie dann noch eine Front aufmachen bei Sumy. Also wir werden sehen.
Dass die Region Kharkiv so medial im Fokus steht, das muss ja nicht heißen, dass die Russen dorthin auch den Fokus ihrer Angriffe tatsächlich richten. Also will sagen, mutmaßlich liegen die Angriffsschwerpunkte der Russen ja nach wie vor weiter südlich an der Front, so wie Sie das eingangs schon angedeutet hatten.
Ja, der Schwerpunkt der Angriffe liegt nach wie vor im Donbass, also westlich von Bachmut, Avdiivka und Donetsk-Stadt. Der Schwerpunkt drückt sich durch die Anzahl der militärischen Truppenteile aus, die dort eingesetzt werden. Sie drückt sich aus, ganz offensichtlich auch in Munitionszuweisungen. Sie haben mehr Mittel zur Verfügung. Das alles bezeichnet man dann als Schwerpunkt. Das sehe ich im Norden in der Region Kharkiv nicht. Vor allen Dingen auch deshalb nicht, weil es den Russen auch nicht mehr gelungen ist, seit dem Vordringen in den ersten Tagen nach dem 10. Mai nun weiter nach Süden vorzudrängen. Es gibt zwar heftige Kämpfe, wie gesagt, aber es gibt keine Vorstöße, die nach Süden reingehen und noch nicht mal das Städtchen Woltschansk, das sie ja im Visier haben, konnten sie nur in den nördlichen Teil dieser Stadt eindringen und es geht seit Tagen nicht mehr vorwärts.
Wie steht es um die russischen Luftoperationen, also abseits der Angriffe mit Gleitbomben? Also hier sind wir wieder bei Drohnen, Raketen, Marschflugkörpern.
Also die ganzen Tage in der letzten Woche und jetzt in dieser Woche haben wir Drohneneinsätze gesehen. An den meisten Tagen nur Drohnen, also am Samstag zum Beispiel 31, heute Nacht 3 Drohnen. Da gibt es offensichtlich auch ein bisschen Nachschubprobleme oder aber die Russen sparen Munition auf, die sie dann irgendwann mal zum größeren Einsatz einsetzen können. Am Samstag waren dann 31 Drohnen eingesetzt und dazu kamen 12 Marschflugkörper und 2 Hyperschallraketen. Die Besonderheit dieses Einsatzes war, dass man Flugplätze der Ukraine ins Visier genommen hat. Es gibt auch einen Flugplatz, an dem ganz offensichtlich ein Flugzeug beschädigt worden ist. Das kann man, glaube ich, so deuten, dass man die Flugplätze jetzt vermehrt ins Visier nimmt, weil die ersten F-16 unmittelbar bevorstehen und man das hinauszögern will oder zumindest Rahmenbedingungen schaffen will, die es den Ukrainern nicht erlaubt, die Flugzeuge so einzusetzen, wie sie es einsetzen wollen.
Die Abfangquoten, die die Ukrainer erreichen, wie sind die zurzeit?
Also bei den Drohnen sind sie unverändert hoch. Sie waren, soweit ich das jetzt erinnere, aus der vergangenen Woche nahezu immer bei 100%. Bei den Marschflugkörpern sind sie ebenfalls hoch. Bei den Hyperschallraketen allerdings, da gibt es keine Chance, wenn sie denn eingesetzt werden. Wie gesagt, am Samstag 2 von denen, von den Kinjals, so heißen sie. Bei den Gleitbomben auch nach wie vor keine Chance.
Dann führen die Ukrainer ja nach wie vor eigene Luftoperationen gegen russische Ziele durch. Was hat es da in den vergangenen Tagen gegeben?
Ja, da gibt es einige Angriffe auf die Krim, auf militärische Einrichtungen auf der Krim, auf Flugplätze, auf Radarstellungen, Kommunikationseinrichtungen, auch Satellitenkommunikation und Luftverteidigungsstellungen. Sie werden in der Regel mit Attackams geflogen, aber es kommen auch Drohnen und auch ferngelenkte Boote, also C-Drohnen, zum Einsatz. So in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, am Samstag dann erneut. Das ist ein Schwerpunkt der letzten Tage, denn zweitens am Samstag sind zwei große Radarstellungen des russischen strategischen Frühwarnsystems. Eine in der Region Krasnodar und eine in der Region Orsk. Das liegt an der Grenze zu Kasachstan, also weit im Osten, 1800 Kilometer entfernt von der Frontlinie. Sie wurden mit den ukrainischen Drohnen geflogen oder vielleicht sagt man besser auf diese Distanz, jedenfalls bei Orsk, über ferngelenkte Flugzeuge. Mit der Sprengstoff dann auf die Radarstellungen gebracht. Am Sonntag Drohnenangriffe auf Orel. Die Region Orel liegt zwischen Moskau und Kharkiv irgendwo in der Mitte oder auf halbem Weg. Dort wiederum Einrichtungen der russischen Ölindustrie getroffen, wie es schon häufiger der Fall war in den letzten Wochen. Und am gestrigen Abend dann ein Angriff auf einen Flugplatz bei Luhansk mit Attackams-Raketen. Also es sind große Feuer ausgelöst worden. Offensichtlich ist ein Reparaturbetrieb für Flugzeuge der Russen getroffen worden. Gleichzeitig aber auch andere Versorgungseinrichtungen. Angesichts der Bilder könnte man sich vorstellen, dass es auch Betriebsstoffdepots waren. Einzelheiten liegen dann noch nicht vor, aber die ersten Aufnahmen gibt es schon.
Zu diesen ukrainischen Angriffen auf Radare, die zum russischen Frühwarnsystem für nuklearen Angriffen gehören, haben wir zwei Fragen von Sebastian Schlesinger. Die erste ist wie folgt, Zitat, kann durch so einen Angriff ein Fehlalarm ausgelöst werden, also ein versehentlicher Zweitschlag ausgelöst werden? Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür ein? Zitat Ende.
Also die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Also ein versehentlicher Zweitschlag kann dadurch nicht ausgelöst werden. Es gibt da keinen Automatismus zwischen Erkennen eines Flugkörpers, Identifizieren und der Bekämpfung solcher Waffen. Und schon gar nicht, dass man einen Zweitschlag auslöst, wenn man einen nuklearen Angriff befürchtet. Also das ist ausgeschlossen.
Und Frage Nummer zwei, auch sehr kurz. Warum zielen die Ukrainer auf so ein System?
Ja, das ist eine gute Frage. Also bezüglich des Frühwarnsystems in der Region Krasnodar sagen die Ukrainer, dass das Radar anfliegende Flugkörper aus der Ukraine aufklären und identifizieren kann, sodass sie anschließend bekämpft werden können. Das Radar kann aber durch seine Ausrichtung nach Südwesten nur einen schmalen Sektor abdecken. Aber immerhin, es trägt quasi unmittelbar zum russischen Luftlagebild bei, das für den Krieg in der Ukraine notwendig ist und ist deshalb als Ziel durchaus wichtig. Diese unmittelbare Beteiligung des anderen Radars in der Region Orsk und seiner Ausrichtung, das sehe ich nicht. Deshalb kann ich nicht erklären, warum sie auf ein solches System wirken. Diese Systeme sind ja Radargeräte, die 6000 Kilometer und mehr schauen können, sozusagen. Und die Aufgabe haben, Interkontinentalraketen zu entdecken und zu identifizieren. Sie sind sehr genau und sehr groß auch und eben Teil des Frühwarnsystems. Also da fragt man sich schon, warum das bekämpft werden musste, zumal man mit Drohnen diese riesigen Radare, die so groß sind wie ein Haus, gar nicht bekämpfen kann. Das sind keine Radare, die sich drehen, sondern das sind Radare, ja, die eben fast aussehen wie eine Hauswand und in der dann Module angebracht sind von Radargeräten, die eben sehr weit blicken können.
Und auf diese zumindest Beschädigungen, diese Systeme, haben die Russen ja sehr empfindlich reagiert, deutlich empfindlicher, als sie bei anderen Radaranlagen reagiert haben. Mal abgesehen von der Gefahr, nach der Herr Schlesinger im ersten Teil seiner Mail gefragt hatte, auch ein solches Frühwarnsystem, ein solches Radar gehört ja zum strategischen nuklearen Gleichgewicht. Indem die Ukrainer ein solches System attackieren, stören sie dieses Gleichgewicht doch. Also sollten sie davon halt nicht lieber die Finger lassen? Also klar kann man sagen, dass die Russen letztlich selbst schuld sind, aber so ein System ist doch nochmal wirklich eine ganz andere Nummer als ein, Anführungszeichen, normales Flugabwehrradar.
Ja, das ist eben das, was ich meine. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, dass die Ukraine sich in ihrer Zielplanung darauf konzentrieren sollte, das anzugreifen, was sie unmittelbar bedroht, was also unmittelbare Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine hat. Natürlich hat so ein Angriff da auf Orsk auch eine mittelbare Auswirkung, also eine psychologische. Natürlich dann aber auch eine ganz konkrete, dass eben die russische Flugabwehr bis in die Tiefe des russischen Raums disloziert werden muss und damit nicht für den Krieg in der Ukraine zur Verfügung steht. Aber ausschalten kann man ein solches Riesenradar mit Drohnen ohnehin nicht. Es ist auch modular aufgebaut, wie ich es gerade schon gesagt habe. Selbst wenn da einige Module ausfallen, wie es so aussieht nach den Bildern, die man da gesehen hat, bleibt das Gesamtsystem natürlich weiterhin bestehen. Ich habe ja schon mehrfach, glaube ich, ein Stück weit die Beobachtung auch weitergegeben. Wenn man eine militärische Operation führt, braucht man, um in der NATO-Sprache zu sprechen, Unity of Command, einheitliche Führung und dann auch Unity of Effort. Das heißt, alle Anstrengungen auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Und da sehe ich schon einige Verbesserungsmöglichkeiten bei der ukrainischen Aufstellung. Also Streitkräfte zur Verteidigung auf der einen Seite, dann aber auch Geheimdienste mit militärischen Fähigkeiten, deren einheitliche Führung insgesamt und deren einheitliche Zielsetzung zuweilen nicht erkennbar ist.
Also zerstören kann man ein solches Radarsystem mit Drohnen nicht, sagten Sie, möglicherweise aber doch mit anderen Waffen. Und natürlich kommt einem dann in diesem Zusammenhang auch wieder in den Sinn, dass der Bundeskanzler es nach wie vor ablehnend, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Wenn wir solche möglichen Ziele, also die, wie ich sagte, zum strategischen nuklearen Gleichgewicht gehören, wenn wir solche möglichen Ziele mal in die Debatte einbeziehen, ist dann am Ende die Position von Scholz nicht vielleicht doch verständlich? Also wir haben ja bislang immer nur von Zielen gesprochen, die da Russland tatsächlich zum Kampf gegen die Ukraine einsetzt.
Also hier haben sie ja eigene Waffen eingesetzt, also eigene Drohnen eingesetzt. Insofern ist dieses Bild, das sie jetzt da zeichnen, nicht ganz stimmig.
Naja, mit den Drohnen konnten sie das System nicht zerstören, aber mit so einem Taurus-Marschflugkörper, wenn der sozusagen genau gezielt wird, dann möglicherweise schon.
Also wenn sie die Auflage bekommen, dass sie Ziele in Russland nicht angreifen dürfen, dann tun sie das auch nicht. Das haben wir ja jetzt, wie lange sind die weitreichenden Waffen jetzt da? Seit einem Jahr, seit Mai letzten Jahres. Und das haben sie die ganze Zeit nicht getan, das werden sie auch in Zukunft nicht tun. Und das würde auch nichts ändern daran, wenn man diese Auflage so verändert, wie ich es gerade gesagt habe. Denn diese Radare haben tatsächlich, üben tatsächlich keine unmittelbare Gefahr für die Ukraine aus. Also zum Taurus habe ich ja mehrfach alles gesagt, was ich dazu weiß. Und das ist schon viel im Laufe der Zeit geworden. Und wir haben uns unterhalten über all die Dinge, die in der Argumentation nicht stimmig waren, zum Teil völlig falsch waren. Ob das die Reichweitendiskussion war, ob das die Diskussion war, ob da deutsche Soldaten eingesetzt werden müssen, um die Geodaten, die man auf dem Markt überall erwerben kann. Also ich möchte eigentlich zum Taurus nicht mehr Stellung nehmen. Verstehen kann ich es aber nicht. Und das war Ihre Frage gerade, ja. Ob die Position von Scholz da doch verständlich ist. Nein, sie ist nicht verständlich.
Aber hat sich die Ukraine, letzte Frage vielleicht dazu, mit diesem Angriff auf diese Frühwarnradare am Ende nicht an Bärendienst erwiesen? Also in Bezug auf die Diskussion, was sie mit westlichen Waffen dürfen soll und was nicht?
Ja, leider, das meine ich schon. Denn in dieser doch etwas aufgeheizten Diskussion, jetzt gerade im Augenblick, gerade sowas zu machen, das ist nicht zielführend. Das muss man schon zu Ende denken. Was hat das für eine Wirkung? Also gerade die Amerikaner werden überhaupt nicht erbaut gewesen sein. Und das hat auch sicher Folgen, was die Lockerung der Auflagen angeht.
Okay, die Bemühungen der Ukraine weitere Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen, Herr Bühler, die scheinen nach wie vor auch eher auf der Stelle zu treten. Also die Spanier beispielsweise verkünden anlässlich des Besuchs des ukrainischen Präsidenten in ihrem Land, dass sie ein weiteres Dutzend Raketen, glaube ich, für Patriot-Systeme zur Verfügung stellen wollen. Klingt für mich so eher nach PR für unwissende Spanierinnen und Spanier, denn nach wirklicher Hilfe. Also wenn es schlimm kommt, dann sind diese Raketen doch in 2 Nächten verschossen. Und dann?
Also wir müssen jetzt die Antwort tatsächlich auf die Patriot dann begrenzen, denn andere Luftabwehrwaffen werden ja nach wie vor geliefert. Also für die Kurzstrecke diese Man-Pads, die schultergestützten Abwehrwaffen, die auch kürzlich wieder ein Flugzeug der Russen abgeschossen haben. Die Iris-T, ich glaube, da hat man beim letzten Mal drüber gesprochen, das deutsche System ist jetzt geliefert worden. Das heißt, es ist bekannt gegeben worden, dass es bereits in der Ukraine ist. Das finde ich einen guten Ansatz, dass man nicht vorher schon drüber spricht, sondern erst dann, wenn es tatsächlich passiert ist. Also wir müssen, wenn man jetzt auf die Spanier uns da einschießen wollen, wir müssen zunächst erwähnen, dass auch Spanien in diesen Tagen ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit der Ukraine abgeschlossen hat. Bestandteil sind Waffenlieferungen in diesem Jahr von ca. 1 Milliarde Euro. Dazu gehören die erwähnten Patriot-Raketen, nicht aber die Batterien, die sie tatsächlich abfeuern können. Das heißt, die Spanier liefern also Munition für die Batterien, die Deutschland und die USA an die Ukraine abgegeben hat. Darüber hinaus stellen sie Artilleriemunition und auch 19 grundüberholte Leopard 2 A4, also älteren Typs. Die ferner haben die Spanier 5 weitere Milliarden Euro für die Jahre 2025, 2026 zugesagt. Also es tut sich schon was in Spanien. Aber leider, es gibt noch keine Zusagen für Patriot-Systeme. Weder aus Spanien noch aus anderen Staaten, die dafür in Frage kommen. Und da richtet sich die Frage natürlich in erster Linie an die USA, dann aber auch an Griechenland beispielsweise, an Rumänien. Dann, was vergleichbare Systeme angeht zu Patriot, könnten auch Frankreich, Italien oder auch Schweden dort liefern, um die Situation in der Luftverteidigung in der Ukraine zu verbessern.
Und weil wir bei Flugabwehr sind, Herr Bühler, eine Frage noch, haben Sie denn nicht mehr Zeit gefunden, mit Roderich Kiesewetter zu sprechen? Also der hat ja jetzt wieder dafür geworben, dass die NATO die Luftverteidigung in der Westukraine übernehmen solle. In so einem Streifen von 70 bis 100 Kilometern Breite. Ein Ansinnen, bei dem Sie, Herr Bühler, ja weit mehr als nur ein Fragezeichen gemacht hatten.
Ja, ich habe beim letzten Mal eine Reihe von Fragen nach der Durchführbarkeit gestellt. Einfach damit wir mal ein Bild haben, wie das überhaupt aussieht. Wie soll das funktionieren auf 1300 Kilometer Breite? Ist der Wille der betroffenen Länder vorhanden? Also Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, die müssten ja alle mitmachen. Wer soll diese Luftverteidigung führen? Die NATO, die Ukraine, beide zusammen oder getrennt und unabhängig voneinander? Also eine Beteiligung der NATO hat der Generalsekretär Stoltenberg ja in diesen Tagen bereits ausgeschlossen. Wenn er sich so eindeutig äußert, dann kann man davon ausgehen, dass dies auch der Wille der Mitgliedstaaten ist und dass das vorher auch im NATO-Rat besprochen worden ist. Die ganze Diskussion basiert ja auf gut gemeinten Lösungsmöglichkeiten. Den Menschen in der westlichen Ukraine Schutz zu bieten. Sie ist aber aus der Not geboren. Wenn die Ukraine den notwendigen Umfang an Luftverteidigungsmitteln hätte, dann gäbe es diese Diskussion nicht. Und die Ukraine wäre selbst in der Lage, ihren Luftraum besser zu verteidigen. Also die Folgerung, die ich ziehe, ist, wir müssen sehen, dass wir mehr Systeme aus mehr Ländern in die Ukraine bringen, damit die Ukrainer selbst ihren Luftraum schützen können.
Und was das Gespräch mit Herrn Kiesewetter angeht, soll ich in ein paar Folgen nochmal nachfragen, ob Sie mit ihm gesprochen haben und was er gesagt hat?
Mal sehen.
Okay. Mal sehen. Nächstes Thema. Zu den Meldungen der vergangenen Tage gehört, dass der russische Präsident Putin wieder einmal sinngemäß gesagt hat, ja, lasst uns über einen Waffenstillstand verhandeln, nicht nach euren Wunschträumen, sondern ausgehend von der aktuellen Lage auf dem Gefechtsfeld. Ich nehme an, Herr Bühler, dass auch Sie dazu sagen, also das kann man eigentlich nur ablehnen.
Ja, ich glaube schon. Also Reuters hat die Meldung ja zuerst verbreitet und sich auf einige Quellen im Umfeld des Kreml und des Präsidenten berufen. Das war ja nicht das erste Mal, dass er sowas verlautbart hat lassen oder selbst gesagt hat. Das war nicht das erste Mal, sondern das hatten wir in der Vergangenheit schon früher.
Aber nichtsdestotrotz wird es ja einige geben, die angesichts der schlechten Lage, in der sich die Ukraine befindet, angesichts der nun wahrlich nicht überquellenden Unterstützung aus dem Westen, meinen, ja, was ist denn an den Aussagen Putins dran, dass man nicht mal drüber nachdenkt? Ist es nicht normal, dass man einen Status quo zum Ausgangspunkt nimmt und sieht, wo einen dann Verhandlungen hinbringen? Also Putin hat ja nicht gesagt, dass die Front, die Kontaktlinie, sage ich mal, so bleiben muss, wie sie ist. Er hat doch in Anführungszeichen nur gesagt, dass man davon in Verhandlungen ausgehen solle. Was sagen Sie zu so einer Argumentation?
Also Putin hat ja vor wenigen Wochen noch gesagt, warum sollte Russland einen Waffenstillstand anbieten, wenn der Ukraine die Munition ausgeht, erinnern Sie sich? Ich kann deshalb nach all den Lügen und Drohungen, nach den nahezu täglichen Kriegsverbrechen, nach den Deportationen, nach der Russifizierung der besetzten Gebiete, nach Erschießungen und anderen Gräueltaten der vergangenen gut zwei Jahre jetzt verstehen, dass es da ein Glaubwürdigkeitsproblem gibt, dass das Vertrauen nicht da ist, auf solche Vorschläge einzugehen. Putin weiß, wenn der Westen die Ukraine wirklich nach Kräften unterstützt, dass er dann sein Vorhaben der Spezialoperation überdenken muss. Strategisch gesehen lebt er heute schon von der Substanz. Also er verliert tagtäglich wesentlich mehr Kriegstechnik, als er neu produzieren lassen kann. Ja, da werden alte Panzer aus den Depots geholt, zum Teil aus den 50er und 60er Jahren und wieder flott gemacht. Aber diese Vorräte sind ja auch endlich. Und wenn die Entwicklungen der Verluste von Waffentechnik und der Modernisierung alter Panzer so weitergeht, dann ist 2025, 2026 Schluss.
Dann haben Sie aber ein großes Wenn gemacht. Also wenn der Westen die Ukraine voll unterstützt. Die Position der Ukraine ist ja vielen auch nicht klar. Also die Leute sagen dann vielleicht, wenn die Ukraine auf dem Vormarsch wäre, wenn sie dabei wäre, ihr Territorium nach und nach zurückzuerobern, quasi auch ein wirkliches Momentum mit Unterstützung des Westens hätte, dann könnte man ja nachvollziehen, dass sie, also die Ukraine, kein Interesse an Verhandlungen hat, weil sie dann ja einen Vorteil aus der Hand geben würde. Aber in der aktuellen Verfasstheit?
Also die aktuelle Verfasstheit ist ja, dass die Ukraine noch existiert. was viele ja nicht geglaubt haben zu Anfang des Krieges. Die aktuelle Verfasstheit ist, dass Russland gerade mal 20% des Territoriums besetzt hält und dass nach mehr als 2 Jahren Krieg und mittlerweile mehr als 500.000 verletzten und getöteten russischen Soldaten nach ukrainischer Zählung.
Aber die ukrainischen vergessen Sie auch nicht, ne?
Nein, die vergesse ich auch nicht. Aber ich sage ja, dass wir immer wieder erwarten, dass auch auf Putin Druck ausgeübt wird angesichts dieser riesigen Verluste, die die Russen dort in Kauf nehmen für ein politisches Ziel, dessen Umsetzung so viel Zeit jetzt in Anspruch genommen hat, dass eben diese großen Verluste entstanden sind. So, da gibt es ja keine Verhältnismäßigkeit mehr. Das ist ja unmenschlich, was hier passiert. Und deshalb glaube ich auch, dass die Glaubwürdigkeit so in Misskredit gekommen ist, dass die Ukraine da Schwierigkeiten hat, solche Angebote überhaupt aufzunehmen. Wenn Putin es wirklich ernst meinen würde, kann er die Gewalttaten ja sofort stoppen. Er kann ja sofort sagen, es wird nicht mehr weiter angegriffen aus Belgorod beispielsweise. Es werden keine nächtlichen Luftoperationen mehr gemacht und dergleichen mehr.
Die ukrainische Führung, die schaut ja vielmehr schon ein bisschen in den Juni hinein, auf die Friedenskonferenz, die in der Schweiz stattfinden soll. Bis dahin sind es, ich glaube, noch reichlich 2 Wochen. Was verspricht man sich denn davon? Also ich meine, das unermüdliche Appellieren, das unermüdliche Reisen von Zelensky hat sicher mit dazu geführt, dass die Unterstützung auf dem Niveau ist, auf dem sie ist, aber eben auch nur auf diesem Niveau. Was soll denn eine solche Konferenz daran ändern?
Also wir haben ja lange gewartet, bis überhaupt eine solche Konferenz aufgesetzt worden ist. Die Schweizer haben unglaublich viel getan auf diplomatischer Ebene, auf politischer Ebene, dass diese Konferenz überhaupt in diesem Rahmen stattfinden kann. Und jetzt sollten wir die 2 Wochen abwarten, bis die Ergebnisse vorliegen. Und dann, glaube ich, können wir sie bewerten. Ich möchte da keine Erwartungen ausdrücken, bevor nicht die Konferenz zu Ende ist.
Ja, aber schön wäre es doch, wenn solche Länder wie China hinreisen würden und teilnehmen. Dann könnte man vielleicht ein paar Erwartungen haben an die Konferenz. Werden sie aber offenbar nicht machen, ne?
Also da würde ich auch sagen, wir sollten mindestens den Konferenzbeginn abwarten. China ist ja eingeladen. Sogar Russland ist ja von den Schweizern angefragt worden. Sie haben aber schon im Vorfeld eine Einladung abgelehnt und dann natürlich auch keine Einladung bekommen. Aber warten wir nochmal ab. Es gibt ja noch 14 Tage Zeit und warten wir, wie viele Delegationen es am Ende sein werden und welche Nationen dann auf welcher Ebene dort vertreten sind.
Was sich mir noch nicht so recht erklärt in diesem Zusammenhang, und damit bin ich dann auch durch mit diesem Thema, also was sich mir nicht so recht erklärt ist, was der ukrainische Außenminister Kuleba gesagt hat. Ich glaube, das war im Zusammenhang mit den Äußerungen von Putin in Sachen Waffenstillstand. Also sinngemäß meinte Kuleba, dass Russland damit die Friedenskonferenz in der Schweiz sabotieren wollte, weil Russland Angst vor dieser Konferenz habe. Wieso sollte Russland denn vor dieser Konferenz Angst haben? Also das könnte doch nur wirklich der Fall sein, wenn da Beschlüsse zu erwarten wären, die irgendwie hinderlich für das russische Vorgehen sein könnten. Aber danach sieht es ja nun auch wirklich nicht aus.
Also es sind ja 2 Punkte drin. Zum Ersten, also ich glaube, es ist durchaus plausibel, dass Putin das mit Blick auf die Konferenz in der Schweiz tut, dass er ein Zeichen setzen will, bevor die Konferenz überhaupt beginnt, an die andere, die eine ähnliche Auffassung haben wie Russland, sich dann anlehnen können. Angst, das ist der 2. Punkt, Angst würde ich nicht sagen, aber unbequem würde diese Konferenz für Russland schon werden. Es wird mit Sicherheit in die Zukunft geblickt, aber es wird auch Bilanz gezogen werden über einen verbrecherischen Angriffskrieg. Und das muss man auch menschlich sehen. Da sitzt man nicht gerne dabei, glaube ich. Und so verstehe ich die Äußerung vom Außenminister Kuleba.
Okay, Herr Bühler, bevor wir zum Thema Ostsee kommen, vielleicht können wir uns mal ein paar Minuten Zeit nehmen für das, was Sie in den vergangenen 3 Wochen gemacht haben. Ausbildung von Generalstabsoffizieren in Warschau, 3 Wochen waren Sie dort, um die, also ich nenne es mal so, Abschlussübungen zu unterstützen. Das machen Sie jedes Jahr. Können Sie uns mal so eine Abschlussübung erklären?
Das ist eine Planübung, sagen wir. Sie hat den Zweck, dass die Generalstabsoffiziere oder die künftigen das theoretisch Gelernte nun in die Praxis umsetzen. Das heißt ganz konkret eine Verteidigungsplanung für die Region des Übungsszenarios. Das ist natürlich der Ostseeraum, das ist das Baltikum, Finnland, Polen. Erarbeiten. Eine Verteidigungsplanung, die Land-, Luft- und Seestreitkräfte unter Nutzung weltraumbasierter Satelliten, unter Berücksichtigung der Cyberbedrohung, unter Berücksichtigung der Bedrohung aus dem Informationsraum, wie wir sagen, gemeinsam und auf ein Ziel gerichtet und einem bestimmten politischen Auftrag und unter politisch gegebenen Auflagen einsetzt. Die meisten der Offiziere haben bereits jahrelange Erfahrungen in ihrer eigenen Teilstreitkraft als Kompaniechef in den Landstreitkräften, als Marine- oder Luftwaffenoffiziere. Und jetzt kommt es eben darauf an, dann auf der obersten Ebene auch als Heeresoffizier auch mal maritim zu denken und auch einen maritimen Einsatz mit auszuplanen. Es kommt darauf an, dass es nicht nur um militärische Verteidigung geht, sondern auch um eine gemeinsam mit zivilen Akteuren entwickelte Gesamtverteidigung, die eben auch eine starke zivile Säule haben muss und den militärischen Anstrengungen zur Seite gestellt werden muss, zum Schutz der Bevölkerung auf der einen Seite und zur Unterstützung der Streitkräfte.
Inwieweit spielt denn der Ukraine-Krieg dabei eine Rolle? Also wird da immer noch so ein fiktiver Gegner angenommen, der mutmaßlich aus dem Osten kommt? Oder werden die Akteure, die mutmaßlichen Akteure da mittlerweile auch beim Namen genannt?
Also die aktuelle Bedrohung durch Russland spielt eine große Rolle. Die Ukrainer kommen ja aus diesem Krieg und nehmen an diesem Lehrgang teil. Deshalb haben sich insgesamt ja auch die Generalstabsakademien der drei baltischen Staaten, Finnlands und Polens, zu dieser gemeinsamen Abschlussübung zusammengefunden. Diesmal auch unter Teilnahme von einzelnen Offizieren aus Akademien aus Deutschland, also der Führungsakademie, aus Schweden und aus Ungarn. Bei den Akademien waren dann auch zusätzlich noch einzelne internationale Offiziere integriert. Bei den Balten, wie gesagt, die Ukrainer und bei den anderen einzelnen Offiziere aus NATO-Staaten oder NATO-Partnerstaaten. Insgesamt ein multinationales Gemisch von 21 Nationen. Das Szenario, das einer solchen Übung zugrunde liegt, ist immer fiktiv. Das heißt, die Bedrohung kommt in diesem Szenario aus einem Raum ostwärts Polens, der baltischen Staaten, aus einem fiktiven Staatenbündnis. Aber es gibt natürlich politisch und vor allen Dingen auch militärisch große Gemeinsamkeiten mit der aktuellen Bedrohung durch Russland.
Und was konkret ist da eigentlich Ihre Aufgabe gewesen? Also sind Sie da jemand, der am Rand sitzt, zu dem man gehen kann und sagt dann, also Herr General, sieht so und so und so aus, haben Sie mal einen Rat oder verteilen Sie am Ende Zensuren oder was machen Sie?
Also von allem, was Sie angesprochen haben, ein bisschen was. Das Ganze ist ja ein Rollenspiel. Das heißt, die 140, 150 zukünftigen Generalstabsoffiziere sind in einer Rolle in einem multinationalen Hauptquartier eingesetzt, das mit der Verteidigungsplanung von der NATO beauftragt worden ist. Konkret ist das das Kommando in Bronsum, das ich mal führen durfte und das für die Verteidigung der NATO-Staaten in Nordeuropa operativ zuständig ist. Meine Rolle war als einer von 5 pensionierten Generalen und Admiralen aus Polen, Finnland, Norwegen, Großbritannien, auf der einen Seite Ratgeber zu sein, so wie Sie es gerade geschildert haben, Senior Mentor, sagt man da in der NATO-Sprache. Das heißt, den Jungen mit all unserer Erfahrung zur Verfügung zu stehen, aber dann auch von Zeit zu Zeit den Befehlshaber selbst zu spielen, in Anführungsstrichen. Das heißt, die Planungen zu genehmigen oder auch nicht, weiterführende Weisungen, Hinweise zu geben und dann schließlich das abschließende Ergebnis zu billigen und zu bewerten.
Dass Sie Befehlshaber können, das weiß ich. habe ich zumindest den Eindruck mal gehabt. Sie können sich erinnern, ich habe Sie mal hier in Leipzig vom Bundesverwaltungsgericht abgeholt mit dem Auto. Und so wie Sie sich da ins Auto hingesetzt haben, Ihre Tasche reingepackt haben, habe ich mir gedacht, na, das ist wirklich ein Befehlshaber mal gewesen. Also der weiß, den richtigen Ton anzugeben.
Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ja. Da haben wir uns fast erst zum zweiten Mal persönlich getroffen.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es abseits der eigentlichen Übung, Herr Bühler, auch einen ziemlich unersetzlichen Wert für Sie hat, dass Sie dort auch alle möglichen Leute treffen, aktive, ehemalige Offiziere und Generäle, mit denen Sie das erörtern können, was sich in der Ukraine abspielt?
Was sich in der Ukraine abspielt, was sich in der NATO abspielt, was sich in den Nationen hinsichtlich der Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit abspielt, das ist alles richtig. Das ist sehr wichtig, auch um andere Perspektiven kennenzulernen, auch die eigene ein Stück weit zu überprüfen und auch von den anderen zu lernen.
Ja. Okay, dann Punkt unter diesem kurzen Abschnitt. Kommen wir zum Thema Ostsee. Es tut sich ja einiges, das nicht direkt mit dem Krieg in der Ukraine zu tun zu haben scheint. Darüber reden wir auch immer wieder im Podcast. Dieser Tage ist nun ein Gesetzentwurf erschienen des russischen Verteidigungsministeriums in einer russischen Gesetzesdatenbank. Und dieser Entwurf besagte mehr oder weniger, wir wollen unsere Seegrenzen in der Ostsee neu bestimmen. Die Messungen von vor über 40 Jahren sind zu ungenau. Was folgte, war eine Empörungswelle im Westen. Das ging bis hin zur Mutmaßung, die Russen könnten die schwedische Insel Gotland besetzen wollen. Die Frage, was ist der Hintergrund all dessen? Kommen wir gleich zu. Aber zum besseren Verständnis ist es vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn wir uns die Lage russischer Gebiete an der Ostsee mal ein bisschen genauer anschauen. Kann ja auch jeder bei Google Maps oder wo auch immer selbst mitmachen. Es gibt ja im Prinzip zwei Regionen. Zum einen den finnischen Meerbusen am nördlichen Ufer Finnland, am südlichen ist Estland und am östlichen Ufer Russland. St. Petersburg ist dort die größte russische Stadt dann. Und die zweite Region, die russische Exklave Kaliningrad, quasi zwischen Litauen und Polen. Also Sie kennen sich ja wahrscheinlich bestens aus, war ja Ihr Verantwortungsgebiet. Als Sie, wie hieß das, Commander-in-Chief in Brunsum waren, haben Sie ja gerade schon mal angedeutet wieder. Wie sind denn die Grenzverläufe dort bislang geregelt, Herr Bühler?
Also Seegrenzen sind immer etwas schwieriger zu definieren als Landgrenzen. Insbesondere deshalb, weil die UN-Konvention zum internationalen Recht auf See die Freiheit auf den Meeren als obersten Grundsatz hat. Also hier soll nichts ausgeschlossen werden, sondern ganz im Gegenteil, man möchte die Freiheit auf den Meeren erhalten. Also diese Konvention ist in der Hochzeit des Kalten Krieges in jahrzehntelangen Verhandlungen verhandelt worden und ist noch im Kalten Krieg in den 80er Jahren zum Abschluss gebracht worden. Mittlerweile haben 170 Staaten diese Konvention anerkannt. Für die wenigen, die noch nicht unterzeichnet oder sie ratifiziert haben, kann sie als Völkergewohnheitsrecht betrachtet werden. Das zeigt, dass alle Staaten auch jenseits jeder Ideologie die Freiheit der Meere so wichtig ist, dass sie die Seerechtskonvention selbst in diesen schwierigen Zeiten des Kalten Krieges aus eigenem Interesse heraus zum Abschluss gebracht haben. Der zweite Grund, warum es bei Seegrenzen schwieriger ist als bei Landgrenzen, liegt in der Tatsache, dass sich die Geografie entlang der Küsten über Jahrzehnte betrachtet verändert kann. Das ist insbesondere bei der Einmündung großer Flussströme in das Meer zu beobachten, wie auch gerade an der Ostsee, wo es Küstenabschnitte gibt, die bekanntlich ständig abgetragen werden und andere Abschnitte, an denen Sand, Land aufgespült wird. Also im Kern geht es, wie gesagt, darum, die Freiheit der Meere zu sichern, aber dabei auch die Interessen der Anliegerstaaten zu gewährleisten. Und das geschieht im Seerecht in mehreren Zonen. Also vom Festland aus gesehen gibt es die inneren Gewässer, in denen der jeweilige Staat die volle Souveränität hat, wie auch an Land. Dann gibt es die Territorialgewässer oder das Küstenmeer oder auch Hoheitsgewässer genannt oder 12-Meilen-Zone, früher 3-Meilen-Zone, bevor diese Konvention kam. Hier hat der Staat zwar auch Kontrolle, muss aber die Durchfahrt von Schiffen anderer Staaten zulassen. Daran erst schließt sich die exklusive Wirtschaftszone von bis zu 200 Seemeilen an, in der der Staat keine weiteren Befugnisse hat als zum Beispiel Fischereirechte oder Rechte zur Nutzung von Bodenschätzen. Und Grundlinie, und jetzt komme ich zum Punkt, tut mir leid, dass es etwas kompliziert ist, Grundlage für die Einrichtung dieser Zonen ist die sogenannte Basislinie, die bestimmt wird durch die Niedrigwasserlinie, also die Wasserlinie bei Ebbe. Alles, was landseitig dieser Linie liegt, ist wie Festland zu betrachten. Seeseitig beginnt dort dann die 12-Meilen-Zone. Und diese Basislinie, die kann bei, wie soll ich sagen, durchschnittenen Küstenabschnitten mit vielen Buchten, also mit Flussmündungen und so weiter, durch eine gerade Basislinie ersetzt werden, die dann große Teile der Küstengewässer den inneren Gewässern zuschlagen. In den inneren Gewässern kann eben ein Staat verbieten, dass dort Verkehr stattfindet. Deutschland hat gerade auch von diesen geraden Basislinien an verschiedenen Stellen unserer Küsten Gebrauch gemacht. Und genau um diesen Punkt geht es jetzt auch, um die Neuvermessung oder Definition dieser Basislinie. Um das geht es in diesem Papier. Umstritten war bisher immer auch die Größe und Definition der Wirtschaftszone, aus wirtschaftlichen Gründen natürlich. Aber in diesem Punkt geht es weniger um die wirtschaftliche, gar nicht eigentlich um die Wirtschaftszone, sondern da geht es tatsächlich um diese innere Zone der ausschließlichen Nutzung durch den Anlieger und die ausschließliche Souveränität.
Aber nach dem, was Sie gerade erzählt haben, das klingt ja so, da sind ja Neuberechnungen, kleinere Änderungen an und für sich nichts Ungewöhnliches. Also warum die ganze Aufregung?
Also das ist nichts Außergewöhnliches. Da musste ich jetzt allerdings nachschauen. Die letzte Korrektur der Basislinien hat zwischen Russland und Finnland im Jahr 2017 stattgefunden. Also warum die ganze Aufregung? Ja, das ist halt so. Erinnern Sie sich an die Rakete, die mal in Polen gelandet ist, aus Versehen. Was da für eine Aufregung war und gleich eine Diskussion über Artikel 5 von einigen, auch in den Medien, kann man noch sehr genau erinnern, gelaufen ist. Das ist eben so bei uns. Da wird dann gleich die Meinung auch über Twitter verbreitet und da würde eine sachbezogene Diskussion helfen. Der finnische Präsident hat es da auf den Punkt gebracht und hat einfach die Diskussion auch damit beendet, indem er gesagt hat, also wir haben das jetzt zur Kenntnis genommen, jetzt warten wir mal ab, wie der Sachverhalt aussieht. So sind wir Finnen es gewohnt, dass wir ruhig und gelassen, ich spreche jetzt so aus dem Gedächtnis heraus, wir werden das ruhig und gelassen behandeln. Und so hat er die Diskussion erstmal beendet, die in den Medien ja schon stattgefunden hat. Und es ist tatsächlich so, man muss jetzt erstmal warten, was dort tatsächlich an ganz konkreten Vorschlägen kommt.
Also es gab ja noch keine neuen Berechnungen, sondern man hat ja nur angekündigt, dass man möglicherweise neu berechnen will. Wenn diese Berechnungen, ich sag mal, zugunsten Russlands ausfallen würden, welche konkreten Auswirkungen könnte das denn dann haben?
Das kann man, glaube ich, nicht sagen, weil man über diese generellen Ankündigungen hinaus noch nichts findet über konkrete Maßnahmen. Das wäre jetzt einfach Spekulation. Erst wenn das tatsächlich benannt wird, was man vorhat, wo man die Koordinaten der Basislinie verändert und was das dann für Bedeutung, für Auswirkungen hat, ob das beispielsweise die Auswirkungen hat, dass die Inseln, die ja dort in dem Golf von Finnland auch sind, die Russland gehören, wenn man die geschickt mit der Basislinie so verbindet, dann entstehen plötzlich innere Gewässer mitten im Meer. Also dann könnte man über Auswirkungen reden, aber nur den Punkt zu machen, wir müssen über die Koordinaten zu reden und dann abzuwarten, wie die Reaktion im Westen aussieht, da kann man tatsächlich in der Sache noch gar nichts sagen.
Wenn ich mir die Karte mal anschaue, Herr Bühler, nehmen wir mal an, Russland beansprucht in diesen Gewässern vor St. Petersburg, da im finnischen Meerbusen ein paar Meter mehr oder ein paar Meilen mehr für sich oder was auch immer. Oder das Gleiche dann vor Kaliningrad. Das würde doch aber an der strategischen Gesamtsituation in der Ostsee nichts ändern, oder?
Also Finnland und Estland würden sich möglicherweise vor dem Seegerichtshof in Hamburg, der extra dafür eingerichtet worden ist, im Rahmen dieser Konvention dagegen wehren, wenn das unilateral geschähe und die inneren Gewässer, also das eigentliche Hoheitsgebiet dieser Länder, eingeschränkt würde. Das kann man aber, wie gesagt, heute nicht sagen, weil man keine grundlegenden Informationen hat. An der Gesamtsituation ändert sich dadurch nichts. Also Russland ist abhängig davon, dass die Seewege in der Ostsee offen bleiben, auch für sie offen bleiben. Das gilt insbesondere für die Verbindung St. Petersburg-Kaliningrad, die ja für die russische Exklave Kaliningrad existenziell ist. Und das gilt genauso für den Zugang zur Ostsee beziehungsweise den Ausgang zur Nordsee über den Sund oder den Großen Belt, die Wasserstraßen, die ja komplett innerhalb der schwedischen und dänischen Territorialgewässer liegen. Also man sollte angesichts der Komplexität dieser Materie und der bisher vorliegenden Fakten sehr vorsichtig mit vorschnellen Bewertungen sein.
Nun konnten wir aber Aussagen lesen, die nicht Medien getroffen haben, sondern bestimmte Aussageträger sind sozusagen in den Medien zitiert worden. Solche Aussagen wie Ziel Russlands ist es, die Ostsee zu kontrollieren. Ich frage mich dann, wie das möglich sein soll. Sie hatten Interessen Russlands gerade benannt. Russland da hinten im finnischen Meerbusen, Russland mit der Exklave Kaliningrad, die dann Landgrenzen ja nur zu Polen und Litauen hat. Und auf der anderen Seite dann die NATO, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Schweden, Dänemark, Deutschland. Die Ostsee ist doch quasi NATO-Land. Also wie soll es Russland möglich sein, die Ostsee zu kontrollieren?
Also dieser Punkt, dass die Ostsee quasi NATO-Land ist, das hört man ja häufig, auch Mare Nostrum genannt und so weiter, das ist, glaube ich, so nicht richtig. Denn, wie gesagt, Russland hat zwei große Marinestützpunkte in der Ostsee. Und von daher kann von einem NATO-Land gar nicht die Rede sein. Wie soll es Russland möglich sein, die Ostsee zu kontrollieren, ist die zweite Frage. Zu Friedenszeiten natürlich nicht. Da gibt es die Freiheit auf dem Meer. Aber in Kriegszeiten werden sie die Kontrolle der Ostsee anstreben, um einerseits ihre Exklave Kaliningrad zu halten, andererseits eben die Ausgänge zur Nordsee sicherzustellen, aber auch um die Aktivitäten der NATO-Streitkräfte in der Ostsee mindestens einzudämmen und damit die Verteidigung gerade des Baltikums zu erschweren.
Aber auch da fragt man sich, wie das gehen soll. Also wenn man mal speziell das gegenüberstellt, was Russland auf der einen Seite und die NATO auf der anderen Seite an Marine aufzubieten hat, da kann man sich schon fragen, also wie soll Russland das möglich sein, die Kontrolle über die Ostsee zu erlangen? Und da habe ich ja noch nicht mal das angeführt, was andere NATO-Staaten, die nicht an der Ostsee liegen, noch in die Ostsee bringen könnten, denn der Ostseezugang, der wird ja nun auch nicht gerade von Russland kontrolliert.
Also da sind wir uns einig, es wird ihnen nicht möglich sein, das sehe ich genauso wie Sie, aber sie werden es beginnend unterhalb einer Schwelle eines Krieges durch hybride Maßnahmen versuchen und möglicherweise sehen wir gerade eine dieser hybriden Maßnahmen. Aber auch die NATO wird ihre Schiffe in der Ostsee nicht stapeln können, wie es gerade bei Ihnen so anklingt. Also große Schiffe werden gar nicht in die Ostsee hineinfahren. Die Bedrohung wäre einfach zu groß. In der Ostsee werden nur kleinere Schiffe wie Korvetten, Schnellboote, Minenräumer und so weiter und vor allen Dingen U-Boote operieren. Alles andere wird in der See vor Norwegen und in der Nordsee stationiert sein. Die Abstandswaffen, die diese Schiffe, aber auch die Flugzeuge auf den Flugzeugträgern haben, die ermöglichen das. Also da darf man jetzt keine falschen Bilder im Kopf haben. Die größte Bedrohung gegen Marineschiffe in der Ostsee geht im Übrigen von den Unterseebooten aus. Das hat weniger mit der Qualität der U-Boote der russischen baltischen Flotte zu tun. Sie ist im Vergleich zu den anderen russischen Flotten, also Nordmeerflotte, Pazifische Flotte und sogar zur Schwarzmeerflotte, die am schlechtesten ausgerüstete Flotte über alle Schiffstypen hinweg. Aber selbst qualitativ unterlegene U-Boote haben in der Ostsee eine Chance. Das hängt mit dem Wasser der Ostsee tatsächlich zusammen. U-Boote können, das wissen wir aus dem Film Das Boot, mit Sonaren aufgeklärt werden. Das wird aber durch den zum Teil extrem unterschiedliche Temperaturschichtung und dem unterschiedlichen Salzgehalt der Ostsee mehr als erschwert. Also da können die Sonare unterschiedliche Schichten von Wasser mit unterschiedlichem Salzgehalt und Temperaturen einfach nicht durchdringen. Der andere Punkt ist, dass die Kontrolle der Ostsee, weil sie eben nicht so groß ist, auch von Land aus geübt werden kann. Und hier haben die Russen seit Jahren Fähigkeiten in Kaliningrad und in St. Petersburg aufgebaut, die ihnen mit weitreichenden Raketen gegen Flugzeuge, gegen Schiffsziele genau das ermöglichen, nämlich eine Kontrolle oder zeitweise Kontrolle oder eine begrenzte Kontrolle der Ostsee zu ermöglichen.
Kurze Nachfrage, Ihre oberste Schiffsklasse, die Sie aufgezählt hatten, das waren Korvetten, glaube ich. Wollen wir nicht noch eine höher gehen, also Fregatten? Deutschland hat ja einige, die Russen haben auch welche und andere Staaten auch.
Ja, natürlich. Wir haben aber unsere Fregatten in Wilhelmshaven stationiert und die Korvetten, die sind in Warnemünde an der Ostsee. Und das deutet schon mal darauf hin, wo sie denn dann auch eingesetzt werden. Ja. Ich will das nicht so absolut sagen. Ich schließe nicht aus, dass man in bestimmten Bedrohungslagen, also nicht in höchsten Bedrohungslagen, aber wenn es geht, dann wird man auch eine Fregatte in die Ostsee fahren lassen. Aber die Regel ist es nicht und schon gar nicht, dass man größere Schiffe noch als die Sie vorhin angedeuteten haben, die aus anderen Ländern kommen, der amerikanischen Marine beispielsweise oder so oder auch der Franzosen, der Briten, da in die Ostsee schicken.
Ich habe, glaube ich, gar keine Größe angedeutet. Aber andere Länder haben ja dann auch Korvetten, die sie schicken könnten in die Ostsee. Zweiter Teil meiner Nachfrage war noch die U-Boote, weil Sie sagen, die haben eine große Bedeutung. Aber da hat ja allein Deutschland hat ja mehr U-Boote als die Russen.
Ja, ich sage ja, die baltische Flotte ist vernachlässigt gegenüber den anderen Flotten in der russischen Marine. Aber wenn Sie auch nur ein oder zwei U-Boote dort in der Ostsee verstecken, ich hatte ja gerade angedeutet, dass es nicht so einfach ist, so ein U-Boot dann aufzuklären, dann haben Sie tatsächlich das Problem.
Dann wollte ich noch fragen zu dieser Aussage des schwedischen Armeechefs. Unter anderem von ihm stammt die Aussage, dass Russland die Ostsee kontrollieren wolle. Der hat ja speziell die Insel Gotland ins Spiel gebracht, knapp 100 Kilometer vor der schwedischen Küste. Der sagt wörtlich, also ich bin sicher, dass Putin sogar beide Augen auf Gotland geworfen hat. Also nach dem Motto, wer Gotland kontrolliert, der kontrolliert die Ostsee. Gibt es denn dafür irgendwelche Anhaltspunkte oder wird hier ein Szenario an die Wand gemalt, das jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel mit der Realität zu tun hat? Und dann wäre die Frage natürlich, warum man das tut.
Also zunächst muss man sagen, dass man die Aussagen von General Bydén, so heißt der schwedische Generalstabschef, nicht mit den Aussagen vermischen darf der See- und Grenzänderungen. Das ist vielfach in den Medien gemacht worden. Da gibt es einige Artikel, die das alles kräftig verrührt haben. Michael Bydén hat sein Interview, aus dem Sie gerade zitieren, das war für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, gemacht, ohne von der Meldung der Moscow Times zu wissen, die den Gesetzentwurf aufgebracht hat. Die mutmaßlichen Grenzänderungen und die Gotland-Frage, die Michael Bydén aufgeworfen hat, die haben nichts miteinander zu tun. Gotland hat ja für Schweden und hatte, selbst als neutrales Land im Kalten Krieg, eine hohe Bedeutung. Hier war damals eine schwedische Division stationiert mit beträchtlichen Fähigkeiten, trotz der Neutralität, beträchtlichen Fähigkeiten zur Luftverteidigung, zur Bekämpfung von Schiffszielen. Selbst eine mechanisierte Brigade war auf Gotland stationiert, zur Abwehr von Angriffen auf die Insel selbst. Das ist alles nach dem Ende des Kalten Krieges zurückgebaut worden. Und diese große Insel, 140 Kilometer lang von Nord nach Süd, ist bis auf einige wenige Heimwehrsoldaten komplett demilitarisiert worden. 2016, da war Bydén schon Generalstabschef, wurde, also einer der länger dienenden Generalstabschefs innerhalb der NATO, wurde im Einklang mit der schwedischen Wiedereinführung der Wehrpflicht nach und nach wieder militärische Fähigkeiten auf der Insel stationiert. Das machen die Schweden nicht ohne Grund. Biden hat recht, um die Kontrolle über die mittlere Ostsee auszuüben, ist bei einer schwachen russischen Marine eine Basis auf Gotland in Ergänzung zu Kaliningrad und Petersburg erforderlich. Auf diese daraus folgende Bedrohung Gotlands machen die Schweden schon seit Jahren aufmerksam und konnten die Unterstützung der bekanntlich ja sehr friedfertigen, aber wehrhaften Schweden in der Wiederbewaffnung der Insel Gotland gewinnen. Das war sicher auch keine leichte politische Aufgabe, das 2016 zu entscheiden.
Okay, dann machen wir gleich einen Punkt unter dieses Thema. Ich will mal noch am Ende die Möglichkeiten ansprechen, was denn Russland mit der Aktion bezwecken wollte. Vielleicht kann ich Ihnen mal ein paar Varianten anbieten und Sie sagen kurz, was Sie davon halten. Also ich nehme mal vier Varianten. Variante 1, eigentlich nichts Schlimmes, nur die üblichen Neuberechnungen. Dass es an die Öffentlichkeit kam, war nur ein Versehen. Ist das denkbar für Sie?
Nein, das ist nicht denkbar.
Variante 2, das Ganze ist wirklich Teil eines russischen Plans, die Ostsee zum eigenen, in Anführungszeichen, Herrschaftsbereich zu machen. Nach dem, was wir gerade besprochen haben, scheint das ja eher auch eine unwahrscheinliche Variante zu sein, oder?
Ja, da würde ich eher ein Jein sagen. Es ist eine unwahrscheinliche Variante deshalb, weil die NATO-Staaten rund um die Ostsee darauf vorbereitet sind und weil wir in Übungen und auch in der Ausrüstung, in den Fähigkeiten uns so vorbereiten, dass wir einer solchen Herausforderung gewachsen wären. Auf der anderen Seite, deshalb sage ich eben Jein, es ist durchaus denkbar und sogar sehr wahrscheinlich, dass diese Information bewusst gesetzt worden ist, um einfach Unsicherheit zu verbreiten, um Zweifel zu säen, um Diskussionen im Westen loszutreten und dergleichen mehr. Und von daher würde ich sagen, dieser Teil dieser Frage, der ist schon, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit.
Aber das wäre meine Variante 4 gewesen. Dann lasse ich die dritte einfach mal weg und komme zu dieser Variante 4, also Verwirrung stiften, auch möglicherweise vom Ukraine-Krieg ablenken. Wenn das das Ziel gewesen sein sollte, dann muss man ja ehrlicherweise sagen, dass das auch für eine gewisse Zeit gelungen ist, weil der Westen das Thema so hochgeschaukelt hat. Und das liegt natürlich nicht nur an den Medien, sondern auch an wichtigen Personen, die sich dann dazu äußern. Wenn wir den schwedischen Armeechef mal jetzt ausnehmen aus den Gründen, die Sie vorhin genannt haben. Also letztlich haben da einige das Spiel Putins quasi mitgespielt und das Ganze völlig unnötig.
Ja, natürlich. Meine, könnte man jetzt namentlich benennen, aber müssen wir nicht unbedingt. Aber es haben sich schon einige bis zu Präsidenten da geäußert in dieser Frage, ohne dass man die komplexen, das stimmt, Sachverhalte da im Seerecht in irgendeiner Art und Weise geprüft hätte und ohne dass man abgewartet hat, bis dann tatsächlich der Sachverhalt eben gründlich geprüft worden ist und beziehungsweise für den Russen auch dann tatsächlich kommuniziert worden wäre.
Okay, und damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Hinweise, Lob, Kritik haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, nächste Runde hier im Podcast am kommenden Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.